Richtig ins Eingemachte, heute Nachmittag und heute Abend, Kommunikation und dann Sexualität. Sexualität ist übrigens auch eine Form der Kommunikation. In vielen Beziehungen läuft Kommunikation ungefähr nach folgendem Schema ab. Ein Jahr vor der Hochzeit redet er und sie hört zu. Ein Jahr nach der Hochzeit redet sie und er hört zu. 3 Jahre nach der Hochzeit reden beide und die Nachbarn hören zu. Ja, so ist das manchmal. Aber es ist gut beim Eheseminar, wo so viele ernste Dinge gesagt werden, dass man auch mal lacht. Manche haben zu Hause nichts zu lachen, gell? Da muss man wenigstens hier mal herzhaft lachen. Wollen wir uns Gedanken machen über das Thema Kommunikation? Kommunikation geschieht in der Ehe auf 3 Ebenen. Zunächst mal geistliche Kommunikation. Ja. Ja, ja, er hat eingeschaltet, das weiß ich. Er hat mir Zeichen gegeben, ja. Also, geistliche Kommunikation ist das Gebet und der Austausch über Gottes Wort. Dann seelische Kommunikation auf der seelischen Ebene, die muss nicht seelisch sein, aber auf der seelischen Ebene Gespräch und körperliche Kommunikation bis hin zur körperlichen Vereinigung. Wenn wir also von Kommunikation sprechen, dann meinen wir Kommunikation in diesem ganzen, ganzheitlichen Sinn, geistlich, seelisch, leiblich, werden aber jetzt in dem folgenden Teil den Schwerpunkt legen auf diese Art von Kommunikation. Jawohl. Wir könnten uns das auch auf einer anderen Folie anschauen. Ich glaube, dass bei, ja, es verzerrt ein bisschen, aber dass die Bedürfnislage bei der Frau ganz hoch ist nach geistlich-seelischer Kommunikation, dass sie aber vielleicht statistisch gesehen, insgesamt gesehen, bei den Frauen im Blick auf das Körperliche eher etwas abfällt, während beim Mann die Kommunikation oder das Bedürfnis nach Kommunikation im Blick auf geistlich-seelische Dinge eher tief ist, aber im Blick auf das Leibliche sehr stark ansteigt. Das ist jetzt auch wieder sehr grob und sehr pauschal und allgemein, aber wenn man einige Jahre so in Gesprächen steht und Eheseelsorge, findet man es doch stark bestätigt, diese Skizze hier. Und meine Frau und ich, wir sind zu der festen Überzeugung gekommen, dass eine glückliche Ehe im Grunde auf 3 Säulen stehen kann. Wenn die da sind, wenn 2 davon sogar da sind, nämlich diese beiden äußeren, regelmäßige Kommunikation, regelmäßige sexuelle Gemeinschaft, wenn diese beiden Säulen da sind, dann wird es schon sehr, sehr schwer werden, diese Ehe auseinanderzubringen. Bei regelmäßiger Kommunikation und regelmäßiger sexueller Gemeinschaft. Bei Christen kommt sogar noch eine tragende Mittelsäule dazu, nämlich regelmäßige geistliche Gemeinschaft. Das heißt, man kann zusammen beten und man kann Gottes Wort zusammen lesen und darüber austauschen. Und eine solche Ehe, die auf diese 3 Säulen gebaut ist, auf das Fundament Jesus Christus mit diesen Säulen, die wird auch der Feind schwer auseinanderbringen können. Darum vielleicht dieses Schaubild nochmal mit den Säulen, dass wir uns das gut einprägen. regelmäßige Kommunikation auf der einen Seite, regelmäßige sexuelle Gemeinschaft auf der anderen Seite, solange das möglich ist, auch vom Gesundheitlichen und allem. Das sind tragende Säulen einer Ehe. Wenn das gewährleistet ist, dann muss es schon wirklich ganz dumm zugehen, wenn die Ehe scheitern soll. Wollen wir uns ein bisschen mit Kommunikation beschäftigen? Was heißt überhaupt Kommunikation? Erstmal ein paar allgemeine Dinge. Zur Kommunikation gehört die Gabe und Aufgabe des Wortes. Die Sprache, die wir haben als Menschen, ist ein Merkmal unserer Gottebenbildlichkeit. Tiere haben keine Sprache, Pflanzen haben keine Sprache. Aber wir haben Sprache und das ist ein Merkmal der Gottebenbildlichkeit. Wir haben keinen stummen Götzen, sondern einen lebendigen, redenden Gott. Gott spricht und er möchte auch Geschöpfe haben, die im Dialog mit ihm leben, die mit ihm reden und auch untereinander. Das Wort ist Gabe und ist Geschenk. Wenn wir uns mal vorstellen, wir sollten heute den ganzen Tag hier miteinander verbringen, ohne ein Wort zu reden. Was das für eine merkwürdige Geschichte wäre. Wir könnten uns sicherlich irgendwie verständigen mit Blicken, mit Gesten und so weiter durch sogenannte Körpersprache, aber wie arm wären wir, wenn wir nicht so kommunizieren könnten mit Worten. Das Wort ist als erstes Gabe, aber es ist auch Aufgabe, vor allem für uns Männer. Wir Männer sind in der Regel einsilbiger als Frauen und darum müssen viele Männer zweimal im Leben sprechen lernen. Einmal in ihrer Kindheit und einmal in ihrer Ehe. Ihr Männer, habt ihr schon sprechen gelernt in der Ehe? Ja? Im Schnitt kommen Männer mit weniger Worten aus als Frauen. Daher kommt das bekannte Sprichwort, ein Mann, ein Wort. Ich sage nicht, wie es weitergeht. Das Wort ist Gabe und Aufgabe zugleich. Ein zweites. Oder noch zunächst noch eine Bemerkung. Das Wort ist Aufgabe, das heißt, wir müssen uns im Wortgebrauch schulen. Wir müssen lernen, mutmachende, anerkennende Worte auszusprechen. Da fehlt es oft noch. Kommunikation ist Gespräch, ist Mitteilung, ist Austausch. Kommunikation lebt vom Wort. Und das Wort ist Gabe und Aufgabe zugleich. Dann bedeutet Gespräch sich mitteilen. Sich mitteilen. Manche extrovertierte Menschen teilen sich sehr gerne mit. Vielleicht sogar zu viel. Andere, mehr introvertierte Leute, können sich sehr schwer mitteilen. Für sie beginnt das sich mitteilen mit einer Entscheidung. Ich will mich mitteilen. Auch wenn es mir selbst kein Bedürfnis ist, wenn ich das gar nicht bräuchte, wenn ich so ganz zufrieden bin, ich will mich mitteilen um meiner Frau oder meines Mannes willen. Schweigen ist das Gegenteil von sich mitteilen. Schweigen kann blanker Egoismus sein. Schweigen kann sogar eine gemeine Waffe sein. Wer schweigt, will oft bewusst oder unbewusst bestrafen oder sich am anderen rächen. Wir müssen uns klar machen, das Schweigen Gottes bedeutete im Alten Testament zum Beispiel immer Gericht. Zum Beispiel im Leben des Abraham. Wenn wir das Leben Abrahams anschauen, er lebte mit Gott und Gott hat oft zu ihm geredet, Gott hat sich ihm mitgeteilt. Und wir finden das dann immer, dass Abraham geantwortet hat, dann heißt es, und Abraham baute dem Herrn einen Altar. Immer wenn Gott geredet hatte zu ihm, wenn sich Gott neu offenbart hatte, dann baute Abraham einen Altar. Das könnt ihr nachlesen zwischen 1. Mose 12 und Kapitel 25. Da findet ihr einige Male, und Abraham baute dem Herrn einen Altar. Gott hatte geredet zu ihm. Aber dann gibt es eine Phase im Leben des Abraham, da hat Gott nicht mit ihm geredet. Da hat Gott geschwiegen. Das war, als er mit Hagar den fleischlichen Weg gegangen war, als er nicht mehr dem Herrn vertraute, dass er seine Verheißung wahrmachen würde, dass er ihm ein Nachkommen schenken würde von seinem Leib. Und Gott hatte gesagt, von Sarah. Und da war er schwach im Glauben oder einfach fleischlich und hat mit der Hagar zusammen den Ismael gezeugt. Und ihr könnt es nachlesen, 1. Mose 16, Vers 15 bis 17, 1. In der Zeit redete Gott nicht mit Abraham. Und das waren etwa 10 Jahre, hat Gott nicht geredet mit Abraham. Schweigen. Und das war Strafe und Gericht über ihn. Wenn wir diesen Gedanken jetzt mal auf die Kommunikation in der Ehe übertragen, dann erkennen wir, wer seinem Partner gegenüber schweigt, der spielt sich vielleicht unbewusst als Richter auf und nimmt eine pharisäische Haltung ein. Also Vorsicht mit dem Schweigen. Frage an uns Männer, haben wir uns nicht manchmal als Schweiger betätigt? Warum schweigen wir eigentlich? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch schon getan, sogar eine Zeit lang immer wieder, wenn ich in die Enge gedrängt war, wenn meine Frau mir Fragen gestellt hat oder mich auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht hat, die mir nicht gepasst haben, dann wusste ich mir manchmal nicht anders zu helfen, als zu schweigen, als einfach nicht mehr zu reden. Ich weiß heute, das war töricht, das war nicht gut. Ja, und vielleicht war auch manchmal dieser Aspekt dabei von Gericht oder Rächen, ja, einfach sagen, so, jetzt hast du dein Fett, ja, jetzt sage ich nichts mehr, jetzt musst du selber sehen, wie du damit zurechtkommst. Aber es ist vom biblischen Befund her nicht gut. Es ist nicht harmlos, wie wir vielleicht meinen. Gespräch bedeutet sich mitteilen, Gespräch bedeutet aber mindestens ebenso viel Zuhören. Zuhören ist der Schlüssel zum Verständnis, die Tür zum Herzen der anderen Person. Die Bibel weiß um die Bedeutung des Zuhörens. In Sprüche 18, 13 steht, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Das gilt auch für das Gespräch in der Ehe. Wenn es da mal richtig abgeht, ja, Christen streiten ja nicht. Christen haben nur kleine, mittlere oder große Wortwechsel. Aber wenn da mal so ein mittlerer Wortwechsel kommt, ja, und es geht so richtig ab, auf einmal hört man gar nicht mehr, was der andere sagen will. Man hört nicht mehr. Man ist nur noch darauf aus, seine Platte abzuspulen. Und das ist Torheit. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Oder in Jakobus 1, Vers 19, wisst, liebe Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Habt ihr schon mal nachgedacht, warum Gott uns 2 Ohren und nur einen Mund gegeben hat? Ja, das sollte heißen, wir sollen vielleicht doppelt so viel zuhören, als wie wir reden. Das Gespräch in der Ehe bedeutet auch zuhören. Bin ich bereit, meinem Partner wirklich zuzuhören? Oder weiß ich eh schon alles, was er sagt und ach, immer dasselbe und braucht man gar nicht mehr sich kümmern, haben wir schon die Standardantworten parat. Wann ist echtes Zuhören möglich oder nicht möglich? Wenn wir zum Beispiel von vornherein zu wissen meinen, was der andere sagen wird, wenn wir schon von vornherein ein Urteil oder eine Diagnose über den anderen gefällt haben oder wenn wir versuchen, nur das zu hören, was wir hören wollen. Sagt man ja manchmal so spaßhaft von alten Leuten, ja, sagt man, sie hören nicht mehr gut, nur das, was sie nicht hören sollen, das hören sie immer ganz genau, ja. Und so ist es auch manchmal, man will nur das hören, man hört selektiv, was man hören will. Wenn du den anderen nicht ausreden lässt oder ihm keine Zeit gibst, seine Gedanken zu formulieren, wenn du dir während deines Zuhörens schon die eigene Antwort überlegst und zurechtlegst, das machen wir manchmal, gell? Man hört gar nicht zu, der andere redet, aber ich bin damit beschäftigt, schon genau wieder die Gegenschläge da festzulegen. Zuhören ist wirklich nicht leicht. Wir haben eine Frau, die kommt zu uns in den evangelistischen Hauskreis, die hat einen Schlaganfall gehabt und sie kann nur sehr langsam und mühsam reden. Ihr wisst, wen ich meine. Und da muss ich manchmal aufpassen, dass ich ihr nicht über den Mund fahre oder einfach zu schnell die Antwort gebe, weil ich weiß oft schon nach ein paar Worten, wie der Satz zu Ende geht, aber ich gebe ihr dann manchmal nicht die Zeit, den Satz zu Ende zu sagen. Und das ist einfach nicht fair und nicht höflich, auch nicht weise. Ja, brauche aber sehr viel Geduld. Nicht nur mit sprachbehinderten Menschen, sondern auch mit dem Ehepartner in der Weise umgehen, ihn ausreden lassen. Natürlich im Eifer des Gefechts kann es mal vorkommen, dass es hitzig wird und dann muss eben der andere auch mal liebevoll sagen, darf ich bitte ausreden? Darf ich das bitte zu Ende sagen? Und wenn wir uns wirklich dazu durchringen könnten, zuzuhören, als Ausdruck wohltuender Liebe und Wertschätzung. Denn wenn wir zuhören, dann sagen wir doch damit, das ist mir wichtig, was du sagst. Ich will wirklich darauf eingehen. Jetzt kommt ein Bereich aus der Physik, den ich hier einfügen möchte. Das haben wir, glaube ich, von Scheunemanns übernommen. In der Physik gibt es ja diese berühmten kommunizierenden Röhren. Das ist gar nicht so schwer. Ja, wenn man hier ein Gefäß hat und man füllt es mit Wasser, dann wird sich das Wasser so einpendeln, dass es auf beiden Seiten gleich hoch steht. Liebe drängt auf Kommunikation. Wir gehören einander und es soll sich darin ausdrücken, dass ein Austausch der Herzensinhalte stattfindet. Das ist Kommunikation. Austausch der Herzensinhalte. Nicht nur, wie war es heute und was gibt es für Wetter, sondern Herzensinhalte. In der Begegnung von Mann und Frau muss die Kommunikation gelernt werden. Die trennende Scheidewand der Furcht und Scheu oder des Eigenbrötlertums muss in der Ehe beseitigt werden. Und bei der gelungenen Kommunikation ist die Wand der Undurchsichtigkeit und Furcht voreinander abgebrochen und Vertrauen und Offenheit ist aufgebaut. Beide geben einander Anteil an dem, was im eigenen Herzen vorgeht. Beide sind gleich arm oder gleich reich. Wenn ein Hoch da ist, freut sich der andere mit. Wenn ein Tief da ist, leidet der andere mit, weint mit, wenn es sein muss. Es ist ein Austausch der Herzensinhalte. Das wäre gelungene Kommunikation. Hier ist so eine Situation, wenn bei dem einen gerade Pegelhochstand ist, ja, wenn gerade hier die Freude überwiegt, dann soll das auch der andere davon erfahren oder umgekehrt. Einfach, dass erreicht wird, wie wir hier unten sehen, dass Pegelgleichstand ist, dass wirklich Austausch der Herzensinhalte stattfinden kann, dass hier diese unsichtbare Wand abgebaut ist und dass die Herzen sich in Offenheit und Vertrautheit austauschen können. Ohne Angst vor Verletzungen, ohne Angst ausgelacht zu werden, wenn man sich preisgibt. Ist ja ganz klar, wer offen ist, der macht sich verletzlich, auch in der Ehe. Soweit ein paar allgemeine Dinge über Kommunikation. Jetzt möchte ich noch etwas sagen über Hindernisse für eine effektive Kommunikation. Hindernisse. Allgemein zum Beispiel Passivität. Lass mich in Ruhe, ich bin gestresst. Ja. Langeweile, Trägheit, Zeitmangel, Stress, zu viele Termine. Man kommt nicht mehr zum Reden. Da muss natürlich der Rotstift angesetzt werden. Zu viel Fernseher und andere Kommunikationstöter. Zusammen vorm Fernseher sitzen ist nicht unbedingt Kommunikation. Auch nicht zusammen irgendwie was anderes machen, wo man nicht miteinander reden kann und austauschen kann. Dann Umstände, die effektive Kommunikation erschweren unterschiedliche Lebensbereiche und Interessensgebiete zum Beispiel. Mann und Frau leben heute oft in zwei ganz verschiedenen Welten. Sie ist zu Hause, hat vielleicht Kinder, konzentriert sich auf das Heim. Er ist am Arbeitsplatz und konzentriert sich auf den Beruf und seine Hobbys. Vielleicht sind auch beide berufstätig, vielleicht ist nur die Frau berufstätig und der Mann ist zu Hause, selbst das gibt es ja. Aber wie das auch immer ist, es sind zwei ganz verschiedene Welten oft. Und ist gar nicht so leicht, wenn ein Mann in einer technisierten, hochtechnisierten Welt lebt, kann ich auch nur den Frauen ans Herz legen, Interesse zu haben am Beruf des Mannes. Wenn die Frau kein Interesse hat am Beruf des Mannes, das heißt nicht, dass sie dieselbe Ausbildung nachvollziehen muss und ein bisschen alle Einzelheiten, aber sie sollte sich grundsätzlich dafür interessieren, was er macht. Wenn er Computerfachmann ist, dann wird sie das vielleicht nicht einfach von der Ausbildung her voll nachvollziehen können, aber doch sollte er mit ihr reden können über die Probleme, die es da gibt, auch was das ausmacht, einen ganzen Tag mit dem Computer zu arbeiten und wie das uns auch belasten kann, und darüber muss man reden können. Was erschwert noch? Verschiedene Veranlagungen und Temperamente erschweren eine effektive Kommunikation. Wenn er so ein Feuerblitz ist, ja, und sie ist eine ganz ruhige, coole, dann ist es nicht unbedingt erleichternd oder umgekehrt. Verschiedene Veranlagungen und Temperamente. Es gibt auch sehr viele extrovertierte Frauen mit großem Mitteilungsbedürfnis und die heiraten manchmal ganz schweigsame Männer. Und da ist natürlich dann Spannung vorprogrammiert. Da wird es dann bestimmt interessant. Umstände, die effektive Kommunikation verhindern. Ungelöste Konflikte verhindern weitere Kommunikation. Wenn man einfach zur Tagesordnung übergeht, habe ich auch sicher schon oft falsch gemacht, ja, dass ich gemerkt habe, ich habe lieblos geredet, ich habe vielleicht sogar verletzt, aber dann bringt man nicht den Mut und die Courage auf, sich gleich zu entschuldigen und zu sagen, oh, es tut mir leid, jetzt habe ich eben so schnippisch geantwortet oder so gereizt, bitte vergib mir. Wir haben gerade diese Woche eine interessante Erfahrung gemacht. Wir saßen am Mittagstisch mit beiden Kindern und irgendwie kam auch eine gereizte Situation auf und ich habe gereizt geantwortet und habe irgendwie eine barsche Antwort gegeben und Silvia schaute mich an und ich merkte sofort, oh, warum machst du denn das? Ja, das war jetzt nicht gut. Und dann hat es ein paar Augenblicke gedauert, bis ich mich überwunden hatte und dann habe ich vor den Kindern gesagt, du, es tut mir leid, entschuldige bitte, das war jetzt nicht gut, was ich gesagt habe. Und habe ihr einen Kuss gegeben und die Kinder haben das aufmerksam registriert und an demselben Tag haben wir noch erlebt, wie beide in unterschiedlichen Situationen kamen. Ich musste dann außer Haus, aber beide kamen zu Silvia und entschuldigten sich wegen irgendetwas. Sie haben es gesehen am Mittagstisch und es ist mit ihnen gegangen. Beide kamen und haben sich wegen irgendetwas entschuldigt. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nur erzählen, wenn ungelöste Konflikte einfach so unter den Teppich gekehrt werden. Wenn da Gras drüber wachsen soll. Das wächst eine Weile, aber irgend so ein Kamel wird kommen und wird das Gras abfressen, ja. Und deswegen ist es nicht gut, lieber gleich die Sache bereinigen. Wir haben manchmal die Neigung, uns in Schweigen zu hüllen. Vor allen Dingen auch abends, wenn man irgendeine Missstimmung hatte, wenn es Konflikte gab. Und dann legt man sich ins Bett. Der eine dreht sich auf die Seite, der andere dreht sich auf die Seite. Ich habe von einem Ehepaar gehört, die bauten in der Mitte ihres Ehebettes eine Berliner Mauer aus Kissen, damit sie sich gar nicht mehr sehen konnten. Ja, so war da Demarkation angesagt. Ja, da war die Demarkationslinie. Und was sind wir da für unrationelle Leute? Dann liegt der eine eine Stunde und wälzt sich und kann nicht schlafen und der andere aber lässt sich nicht anmerken, ja, dass er auch wach ist und dass da oben auch die Mühle läuft. Und dann irgendwann um 2 Uhr vielleicht, ja, sagt der eine zum anderen, du, es tut mir leid. Und dann sagt der andere, Mensch, ich war doch auch so bockig. Und dann vergibt man sich und vielleicht schon bald können beide schlafen. Wie unrationell. Hätte man das gleich gemacht um 10 Uhr, hätte man schon 4 Stunden schlafen können. Die Bibel sagt, dass wir unseren Zorn nicht untergehen lassen, also die Sonne nicht untergehen lassen sollen über unserem Zorn. Und das ist auch so weise von der Bibel. Und darum sind wir manchmal oft unrationell, wenn wir das so machen. Was ist noch hinderlich im Blick auf effektive Kommunikation, wenn wir uns in Geschäftigkeit flüchten? Oder wenn wir Furcht haben vor dem Risiko, uns zu offenbaren und dadurch die Liebe und das Verständnis des Partners zu verlieren? Wisst ihr, keine Nacktheit ist so schwer zu ertragen wie seelische Nacktheit. Niemand möchte gerne seine Schwächen vor einem anderen aufdecken, nicht einmal vor dem Ehepartner. Das möchten wir nicht, das ist uns von Natur zuwider. Was ist noch hinderlich? Zornausbrüche. Meistens auf der Seite des Mannes, ja. Bis hierher und nicht weiter. Und dann kommt der Zornausbruch, ja. Meistens bei uns Männern. Oder bei Frauen vielleicht mehr die emotionale Waffe, Tränen. Die psychologische Waffe zur Selbstverteidigung ist mehr bei den Frauen. Nicht immer, ja. Manchmal ist es einfach ein Ausdruck der Seele, aber es kann auch als Waffe eingesetzt werden. Oder eisiges Schweigen oder endloses Gerede und Gesprächigkeit kann auch Kommunikation kaputt machen. Ich habe hier noch ein Beispiel eingebaut von einer Frau, die uns einen Brief geschrieben hat im Februar 97 vor einem Jahr. Und ich darf ihn mit Erlaubnis weitergeben. Wir haben sie ausdrücklich gefragt, ob wir das weitergeben dürfen. Da schreibt diese Frau in ihrem Brief an uns damals: Gerade habe ich am linken Computerrand Hover gesehen. Das ist wohl ein Spiel. Früher habe ich darauf ja nicht geachtet. Nun sticht mir so etwas ins Auge. Ist das eine Trotzreaktion auf mein Dagegensein? Letzte Woche war es schlimm. Reihum haben die Kinder gespuckt. Montag kam Uwe erst um 22 Uhr nach Hause. Am Mittwoch und Freitag um 19 Uhr. Es war nicht schön. Um nicht ungerecht zu sein, muss ich dazu erzählen, dass Uwe am Samstag mit 4 Kindern Straßenbahn gefahren ist und am Sonntag mit allen 5 spazieren war. Gestern Abend habe ich nochmal versucht, ein Gespräch in Gang zu bringen. Aber mir scheint, als ob Uwe sich keine Gedanken mehr machen möchte. Ich fragte ihn, wie er sich denn ein schönes Leben vorstellt. Das kann ich dir nicht sagen, war die Antwort. So kommen wir nicht weiter. Die Hauptwurzel liegt darin, dass Uwe sich nicht versucht, in mich reinzudenken, in die Dinge, die meine Probleme sind, dass sein Leben so dahinläuft und er sich kaum Gedanken über irgendetwas macht, sondern alles verdrängt. Sabine aus Frankfurt und Renate, meine Freundinnen, sind die einzigen, mit denen ich über alles rede. Die Namen habe ich geändert. Renate hat uns ein Eheseminar vorgeschlagen, wo man miteinander reden lernt. Ich persönlich wäre dazu bereit, wenn sich nur etwas ändert. Uwe meinte gestern Abend, wenn er jetzt wieder auf mich zugeht, dann hat er schon wieder das Gefühl, er hätte nachgegeben und ich hätte gewonnen. Aber das ist keine Basis, Gemeinschaft zu haben, wenn der andere kein Bedürfnis danach hat. Irgendwann gebe ich dann auch auf und will nicht mehr. Dann meinte Uwe noch nach einer Weile, dass er versuchen will, montags, freitags und sonntags die Abende mit mir zu verbringen. Aber in meinen Augen ist das nicht realistisch. Und so wie es aussieht, gibt das einen Krampf. Jeden Tag eine halbe Stunde intensiver Unterhaltung mit Kurzandacht und Gebet wäre in meinen Augen angebracht. Und ein gemeinsamer Abend in der Woche würde mir genügen. Ein gemeinsamer Abend. Uwe meinte, ich könne ihn nicht dazu drängen, was Andacht angeht. Nein, das kann ich nicht. Aber ich habe die Bitte, dass sich Uwe bewusst Gedanken macht über seine innere Einstellung zu Computerspielen und Fernsehen, wie er sich sein Leben mit mir vorstellt, wie er sein Leben Gott und der Gemeinde gegenüber sieht, was es für ihn heißt, der Familie vorzustehen, beziehungsweise wie ich mich ihm unterordnen soll und ob er an unserer jetzigen Situation überhaupt etwas ändern will und bereit ist, das Reden zu lernen. Diese Fragen lege ich Uwe wohl schriftlich auf den Schreibtisch, damit er sich bis zum gemeinsamen Gespräch Gedanken darüber macht. Wenn mich noch Dinge belasten, werde ich sie wieder aufschreiben, sonst werde ich damit nicht fertig. Für heute genug, ich muss zu den Kindern hoch, obwohl es mir schwer fällt, mich auf sie zu konzentrieren. Ich denke, da muss ich nicht mehr viel hinzufügen. Das war einfach damals ein Brief. Wir hatten dann ein gutes Gespräch mit diesem Ehepaar und haben uns gefreut, später zu hören, dass es ihnen inzwischen ein wenig besser geht in der Ehe. Das darf ich abgeben an meine Frau. Brauchst du das nicht?
Ja, mein Mann hat davon gesprochen, welche Umstände die Kommunikation erschweren. Und ich will nochmal negativ fortsetzen, welche Auswirkungen die schlechte Kommunikation hat. Wir haben ja gesehen, Kommunikation gehört zu den Bedürfnissen der Frau. Und von daher werden die Auswirkungen ähnlich sein wie die Auswirkungen bei den unbefriedigten Bedürfnissen. Ja, wenn die Kommunikation schlecht läuft in der Ehe, habe ich gemerkt, dass ein Mann hart zu reagieren beginnt. Er kritisiert Kleinigkeiten, er blockt das Zuhören ab oder er geht einfach weg. Das ist so seine Reaktion auf schlechte Kommunikation. Bei der Frau haben wir ähnliche Verhaltensmuster wie allgemein, wenn ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Sie wird bitter, reagiert aggressiv und nörglerisch, rechthaberisch oder die andere Seite, sie wird depressiv, stumm und Gefühlsblockaden bauen sich auf. Ja, ich möchte jetzt im folgenden Teil einfach Hilfen zu einer effektiven Kommunikation mit Ihnen besprechen. Und zwar will ich das mit folgenden Punkten machen. Wir wollen den Zeitpunkt des Gespräches miteinander erörtern, den Ort des Gespräches, die Art des Gespräches und den Inhalt des Gespräches. Wie soll man bei solchen Auswirkungen denn das Gespräch wieder in Gang setzen? Große Gefühlsblockaden sind aufgebaut, die seelische Kluft ist groß. Jede Äußerung des einen führt sofort zum harten Widersprechen des anderen. Da möchte ich eine persönliche Erfahrung weitergeben. Gerade im letzten Jahr habe ich gemerkt, dass es eine persönliche Vorbereitung auf das Gespräch geben kann. Wie es so eine Art Vorevangelisation gibt, habe ich gemerkt, kann es auch eine Vorkommunikation geben. Ein Beispiel aus unserer Ehe. Im letzten Frühjahr waren bei uns einige Monate von häufigen Trennungen gekennzeichnet und der Faden der Kommunikation riss ab. Jeder wurstelte so vor sich hin, traf eigenständig Entscheidungen ohne Absprache mit dem Partner. Und was Freude bereiten sollte, wurde zur Zwangsbeglückung. Viel Schutt hatte sich angehäuft und Gespräche waren unbedingt notwendig. Doch leider verliefen zwei Abende Gespräch für beide ganz unbefriedigend. Wilfried ging ins Bett und ich konnte wie immer in solchen Situationen nicht schlafen. Ich stand auf, ging ins Wohnzimmer und suchte den Herrn im Gebet. Zuerst schmollte ich und pochte auf meine Rechte. Doch plötzlich stand mir das Bibelwort vor Augen, geistlich gesinnt sein, sprich Leben nach Jesu Art, bringt Leben und Frieden. Und dann schrieb ich Wilfried einen Brief in dieser Nacht und bat ihn um Vergebung konkreter Sünden, über die ich nun Licht hatte. Und ich schrieb auch Dinge auf, die mir an Wilfried Not machten. Schriftlich konnte ich alles sachlicher formulieren und Wilfried besser Einblick in meine Sichtweise geben. Die Kommunikation auf diesen Brief hin war dann sehr effektiv und hat uns in der Ehe gewiss einen Schritt weitergebracht. Zur Vorkommunikation zähle ich also das Gebet um Selbsterkenntnis, die Bitte um Selbsterkenntnis, Beugung und die Bitte um Gottes Eingreifen. Mir wurde einfach klar, dass ich immer wieder zuerst den Balken im eigenen Auge sehen muss, bevor ich den Splitter im anderen Auge entfernen möchte. Ja, und die Sache mit dem Briefeschreiben, die hat mir im Laufe unserer Ehe eigentlich gute Dienste getan, Beim Briefeschreiben kann ich sachlich und ohne negative Emotionen Dinge ansprechen. Ist eine Situation verfahren, da möchte ich Sie einfach grundsätzlich ermutigen, Ihren Partner zu fragen, ob es Ihnen erlaubt, in solchen Situationen Briefe zu schreiben, in denen Sie dann Ihre Empfindungen sachlich formulieren können. Ich denke, das ist auch eine Art der Kommunikation. Wir haben ja die Bibel, ist auch eine Kommunikation in Briefform. Und ich denke, gerade wir Frauen, die wir oft gefühlsgeladen sind, emotional aufgeheizt, da ist es sehr sinnvoll, einfach dann mal die Dinge aufzuschreiben, darüber zu schlafen und dann auch noch zu sehen, was bleibt davon übrig, was muss wirklich noch angesprochen werden. Eine Ehe, da möchte ich einen Folie ablegen. Nicht am Gespräch zerbrechen Ehen, sondern am fehlenden Gespräch. Und der Unterschied zwischen glücklich sein und unglücklich sein besteht nicht darin, dass eine Ehe weniger Probleme hätte als die andere, sondern es liegt an der Fähigkeit, miteinander Dinge zu besprechen. Ja, nun die einzelnen Punkte. Der Zeitpunkt des Gesprächs. Wenn der Ehepartner abgekämpft von der Arbeit kommt, wird ein sinnvolles Gespräch wahrscheinlich nicht in Gang zu bringen sein. Oder auch, wenn die Frau gerade vor einem Berg Bügelwäsche steht. Ja, Gespräche zwischen Tür und Angel sind auch meistens sehr unbefriedigend. Da ist es besser, man verschiebt ein Gespräch. Aber insgesamt sollte man sich bewusst vornehmen, sich gezielt und regelmäßig Zeit zu nehmen, den Alltag aufzuarbeiten. Der Gesprächsfaden darf nie abreißen. Das heißt, jeden Tag sich den Tag erzählen. Wir können damit meist erst nach 22 Uhr beginnen, weil mein Mann so im Schnitt 5 bis 6 Abende belegt hat, aber auch ein Eheabend in der Woche reicht, um glücklich zu sein. Ja, aber es ist wichtig, sich jeden Tag wirklich den Tag zu erzählen. Eine halbe Stunde lang, eine Stunde, was ist gelaufen mit den Kindern im Beruf. Einige machen es so, dass sie sich 20 Minuten nach dem Essen Zeit nehmen. Die Kinder werden rausgeschickt, man trinkt eine Tasse Tee oder Kaffee und sagt, jetzt ist Zeit, miteinander den Tag aufzuarbeiten. Einfach mal reiner Informationsaustausch. Andere Ehepaare wählen den Feierabend und machen einen Spaziergang mit dem Kinderwagen, lässt sich das dann auch gut machen. Ein weiterer Punkt ist zu diesem täglichen den Tag erzählen, der regelmäßige wöchentliche Ehe- und Gesprächsabend. Wir haben nach unserem schweren Stand zu Beginn als Konsequenz eben einen regelmäßigen Eheabend eingeführt. Das ist bei uns der Montag. Für uns ist überhaupt der Montag der Ruhetag. Wir gestalten ihn folgendermaßen. Wir haben vormittags einfach nehmen uns Zeit zum Gebet, wenn die Kinder in der Schule sind und im Kindergarten. Es ist also für uns einfach ein ganzer Gebetsvormittag, wo wir unsere persönlichen Anliegen, die Anliegen in der Erziehung, in der Gemeinde und darüber hinaus vor den Herrn bringen. Der Nachmittag ist dann bewusst für die Kinder da. Da wissen die Kinder, Montagnachmittag hat mein Vater die Zeit. Und der Abend ist eben für seine Frau da. Da weiß die Ehefrau, da hat mein Mann Zeit. Da widmete er sich mir konzentriert. Und das beugt der Entfremdung vor. Wir haben auch eine Zeit lang, wo viel aufzuarbeiten war, haben wir wieder ein Kästchen eingeführt. Und zwar ein Kästchen, in dem wir die Woche über Notizzettel reingelegt haben. Positives, Negatives haben wir auf Notizzettel aufgeschrieben. Und am Eheabend haben wir dann die Sachen hervorgeholt und uns darüber ausgetauscht, welche Lösungen wir finden können, wo auch vielleicht eine Entschuldigung dran ist, damit eben diese Kommunikation, die so unbefriedigend verläuft, zwischen Tür und Angel eben abgebaut werden kann. Wie schnell ist man sonst so mit diesen Dingen so einfach lieblos so zwischendurch? Und das kann man abbauen. Und wie gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, Notizen fürs Gespräch einfach aufzuschreiben, Eheprobleme, Familiendinge, Verhaltensregeln, und die dann an dem Montagabend oder an dem Eheabend zu besprechen. Das beugt der Entfremdung vor. Und das ist einfach wichtig in unserer Zeit, wo die Hektik, der Stress so zunimmt, dass wir einander im Alltag nicht verlieren. Wir müssen ganz bewusst aufpassen, dass wir uns im Alltag nicht verlieren. Und dazu braucht es eben ganz bewusst geplante Zeit. Und natürlich ist es schön, wenn ab und zu auch nochmal eine spontane Zeit abfällt. Der Ort des Gesprächs. Eheprobleme sollten Sie immer unter vier Augen lösen. Nicht in der Öffentlichkeit und nicht im Beisein von Dritten oder vor den Augen der Kinder. In kriselnden Ehen empfehlen wir auch immer wieder einen Gesprächsurlaub ohne Kinder zu unternehmen. So ein Gesprächsurlaub kann auch eine Frau initiieren. Oder man macht einen Spaziergang. Man sorgt dafür, dass die Kinder im Bett sind und spricht dann darüber. Wichtig ist dabei, dass das Telefon außer Betrieb gesetzt wird. Oder man geht auch mal essen, um eine neutrale Atmosphäre zu haben. Oder man sucht überhaupt Tapetenwechsel und versucht, die Kinder irgendwo mal unterzubringen und verbringt ganz bewusst einen ganzen Ehetag miteinander. Ja, wie kann das Gespräch aussehen, die Art des Gesprächs? Da möchte ich Ihnen 10 Regeln für einen richtigen Streit vorlesen. Erstens, nehmen Sie immer den Partner, die Person, anstatt das Problem in Angriff. Zweitens, sagen Sie ständig, du bist schuld, denn Sie selber sind ja immer ein fehlerloser Mensch. Drittens, erinnern Sie Ihren Partner immer an seine früheren Fehler und vergessen Sie ja keine neuen, um bei passender Gelegenheit die Liste vollständig gegenwärtig zu haben. Viertens, lassen Sie Ihren Aggressionen und Gefühlen freien Lauf. Das heißt, schlagen Sie die Türen zu, stampfen Sie auf den Boden, um Ihrem Partner klarzumachen, was er anrichtet. Fünftens, zählen Sie alle Ihre Verwandten auf, die im Konflikt auf Ihrer Seite stehen. Sechstens, stellen Sie Ihren Partner vor anderen Leuten bloß, damit diese möglichst gut über Ihre Eheprobleme informiert sind. Siebtens, schüchtern Sie Ihren Partner ein. Seine Magennerven werden sich der Sache schon annehmen. Achtens, beweisen Sie, dass Sie immer recht haben. Neuntens, seien Sie möglichst lieblos mit Ihrem geliebten Ehepartner. Die weiche Linie könnte den Streit zu schnell beenden. Zehntens, geben Sie niemals zu, dass Sie Schwierigkeiten haben. Sie führen eine vorbildliche Ehe. Nur der Ehepartner ist ein Problem. Das sind also sicher, Sie haben schon gemerkt, die Regeln sind ironisch gemeint. So soll also ein Gespräch, ein Streit nicht ausgetragen werden. Wie soll nun die Art des Gespräches sein? Ich möchte von mir berichten. Ich habe in der ersten Zeit den großen Fehler gemacht. Nicht nur mein Mann hat geschwiegen, auch ich habe geschwiegen. Und zwar hing das wieder mit einem Frömmigkeitsstil zusammen. Ich dachte immer, ich müsste alles mit dem Herrn allein bewältigen können. Das heißt, er ist meine Kraft, er ist meine Hilfe, er weiß um meine Probleme, ihn habe ich als Ansprechpartner und mit ihm muss ich die Sache einfach in den Griff bekommen. Und ich habe gemerkt, es geht nicht, es geht nicht. Die Gefühle haben sich aufgestaut, wurden immer negativer und bei schlechter Tagesverfassung, vielleicht gerade in den kritischen Tagen, kam der Kübel mit ganzen Vorwürfen über Wilfried drüber geschüttet. Und da habe ich gemerkt, das kann nicht der Weg sein. Das Schweigen kann kein christlicher, kein biblischer Weg sein. Und ich habe dann auch gemerkt, der richtige Weg ist nicht das Schweigen, sondern das liebevoll reden lernen. Und da möchte ich das Wort liebevoll dick unterstreichen. Liebevoll reden lernen. Zwischen Ehepartnern soll eine offene, warme Atmosphäre sein. Und jeder Partner soll sich frei fühlen, über alles reden zu können. Aber man muss eben dieses Reden, dieses liebevoll reden lernen üben. Und ich möchte wieder sagen, mir hat die schriftliche Kommunikation dabei sehr geholfen. Da habe ich gelernt, Probleme liebevoll zu formulieren, in Lob eingepackt. Und verbal ging es dann oft so wirklich hart und lieblos her. Also man kann es lernen. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Richtig zuhören lernen ist genauso wichtig. Nicht dazwischen zu reden. Auch ich bin geneigt gewesen und passiert mir sicher immer wieder, Wilfrids Sätze zu beenden, weil es mir oft nicht schnell genug geht. Aber das ist eine Haltung mangelnder Wertschätzung. Liebevoll auf den anderen eingehen, das Problem nicht nur vom eigenen Standpunkt aus betrachten. Die andere Wahrheit, oder die andere Darstellung auch als mögliche Wahrheit stehen lassen. Und eins ist auch ganz wichtig, die Meinungsverschiedenheiten richtig durchstehen. Falsche Anpassung um des lieben Friedens willen ist fauler Friede. Die Wahrheit muss ausgesprochen werden und Partner auch auf ihre Fehler hingewiesen werden. Es ist wichtig, nach richtigen Worten zu suchen und wie gesagt, liebevoll reden lernen. Unaufgearbeitete Probleme können sonst zum unpassenden Augenblick wieder hochkommen. Also glauben Sie mir, alles, was nicht aufgearbeitet ist, meldet sich irgendwann mal wieder und dann meistens dann, wenn man es eigentlich am wenigsten, selber am wenigsten wünscht. Zum richtigen Reden gehört auch das Üben der Selbstkontrolle. Nicht übereilt antworten, überlegt reden lernen. Und wenn es zu emotional wird, lieber aufhören. Sich vor Verallgemeinerungen hüten. Nicht immer wieder sagen, immer und jedes Mal und nie. Das klingt sehr verletzend. Und bei dringenden Entscheidungen handelt eine Frau klug, indem sie sagt, ich habe dir nun meine Meinung gesagt, du kennst meine Einstellung, bitte geh jetzt einfach ins Gebet und triff vor Gott eine Entscheidung. Ich werde mich dieser Entscheidung unterordnen. Wenn in einer Ehe der eine Partner eher verschlossen, der andere redegewandt ist, dann muss sich der rededominantere Partner bewusst zurückhalten. Der Stille darf sich nicht herausreden. Es gibt Zeiten, wo einem wirklich nicht zum Reden zumute ist. Da ist es dann sehr wichtig, das Schweigen zu erklären. Ich erinnere mich an einen unserer Ruhetage. Ich freute mich ganz besonders auf die Gesprächszeit mit Wilfried und Wilfried war still. Und es legte sich ganz drückend auf meine Gefühle. Und Stunden später konnte er mir dann sagen, dass er einfach so schlapp und müde gewesen war. Da ist es einfach wichtig. Schweigen ist zeigt einfach einen Mangel an Liebe. Es zeigt, du bist nicht wert, dir meine Gedanken mitzuteilen. Und deswegen ist es wichtig, das Schweigen auch mal zu erklären, zu sagen, du, ich weiß, jetzt wäre eigentlich dran zu reden, aber hab Verständnis, momentan fühle ich mich nicht gut, ich bin schlapp. Das Schweigen erklären und sofort hat man auch wieder Verständnis. Nur diese ungute Atmosphäre, wenn man nicht weiß, wie ist man dran, was läuft, wo kommt jetzt diese atmosphärische Störung her, die verunsichert und die hemmt die Harmonie. Dann Kommunikation vertiefen. In jeder Ehe gibt es Bereiche mit guter Kommunikation. Da können Sie sich selber prüfen, in welchem Bereich können wir eigentlich gut und offen miteinander reden. Es gibt Bereiche, in denen die Kommunikation nur oberflächlich ist. Und es gibt Bereiche, die man am liebsten gar nicht anschneidet. Und da ist es wichtig, nie aufzugeben und zu keinem Themenbereich resignieren. Da mache ich auch den Frauen Mut, eigene Wünsche und Bedürfnisse immer wieder liebevoll anzusprechen und mitzuteilen. Die Geduld ist da natürlich auch manchmal arg gefragt, aber geben Sie nicht auf, es lohnt sich. Ein Beispiel zum Schmunzeln. Mein lieber Mann hat fast 10 Jahre gebraucht, bis er gemerkt hat, dass eine langstielige Rose nicht zu meinen Lieblingsblumen gehört. Aber man darf nicht aufgeben, ja, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse immer wieder liebevoll auszusprechen. Eine Stufenleiter der Kommunikation soll uns auch veranschaulichen, dass das Wachstum immer notwendig ist. Das Haus der Kommunikation. Da haben wir zuerst von unten angefangen, den Keller des Richtens. Wir erleben es eigentlich in manchen Familien, auch christlichen Familien, wo ein sehr harter Umgangston herrscht. Man redet abwertend, lieblos, hart, streng. Man spürt, die fehlende Wertschätzung. Uns passiert das auch immer wieder. Aber das, wenn das so der allgemeine Grundton ist, dann ist das der Keller des Richtens. Da ist man also im Bereich der Kommunikation an der Stufenleiter ganz unten. Dann gibt es die Ebene des Sich-Grüßens. Na, wie geht's? Hallo? Und dann geht man an seine Arbeit. Eine Stufe höher wäre der Informationsaustausch. Man spricht über die Dinge, die man eben gerade erlebt hat. Aber eben reiner Informationsaustausch. Ich habe das gemacht und du hast das gemacht. Die nächste Stufe wäre der Gedanken- und Meinungsaustausch. Das geht jetzt schon ein bisschen tiefer. Eigene Vorstellungen, einige eigene Meinungen kommen mit ins Gespräch. Und man lernt dadurch auch den Partner besser kennen. Noch tiefer oder noch höher wird die Stufenleiter, wenn es um den Austausch über Gefühle geht. Da bekommt man dann schon Einblick in die Seele des anderen. Und die höchste Stufe wäre die Offenheit, Aufrichtigkeit über Gedanken, Ängste und Gefühle. Also wirkliche Aufrichtigkeit, Offenheit, auch da, wo man, also ich schätze das so sehr, dass wir jetzt in bald zwölf Ehejahren immer mehr auch über unser eigenes Versagen sprechen können. Dass wir auch offen sagen können, du, da merke ich, da ist eine ganz große Schwachstelle in meinem Charakter. Bitte bete für mich. Da brauche ich deine Fürbitte, deine Ermutigung, deine Hilfe ganz besonders. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin, aber ich leide selber darunter, dass ich so bin. Ich denke, indem man sich selbst auch erniedrigt, kann man schon gar nicht mehr vom anderen auf den Deckel kriegen. Ja, nur da, wo man sich immer rechtfertigt, da gibt's ja dann immer diesen Streit oder das Vertreten des eigenen Standpunkts. Aber wenn man sich selbst erniedrigt, dann bekommt man immer das Verständnis des Partners. Dann sieht er, dass man selber darunter leidet und dass man sich doch selber Veränderung wünscht. Und für mich ist das einfach auch ein Wachstum in der Heiligung, wenn man mehr und mehr auch über seine Fehler, seine Schwächen reden kann. Ja, wie kann man dem Mann helfen, seine Seele zu öffnen? Wir haben schon immer wieder uns also diesen Satz zugesprochen oder die Frage, Schatz, wie geht es deiner Seele? Sag, was du denkst. Ja, dann kann man nicht mit Informationsaustausch beginnen oder rein auf der Ebene des Grüßens. Es ist wichtig, dass man voreinander die Masken ablegt und eben wirklich auch sich die schwachen Stellen zeigt. Ein wichtiger Punkt in der Kommunikation ist, keinen Tag unbereinigt abzuschließen. Missverständnisse, Schwierigkeiten, Verletzungen sollen wir nicht länger als 24 Stunden mitschleppen. Es ist was Kostbares, dass wir einen Herrn haben, zu dem wir mit all unserem Versagen jede Minute, jeden Augenblick kommen können. Und es ist auch schön, wenn wir das in der Ehe immer mehr praktizieren. Es ist tut zwar weh, schonungslos, offen und ehrlich, die Dinge beim Namen zu nennen, aber es ist heilsam. In der Ehe gibt es zwei ganz wichtige Sätze. Ich liebe dich und vergib mir bitte. Überlegen Sie mal selbst, wann Sie diese beiden Sätze das letzte Mal gesagt haben. Ich liebe dich und bitte vergib mir. Ohne Aussprache und Vergebung bleiben Verletzungen zurück. Also das möchte ich wirklich auch unterstreichen. Ohne Aussprache und Vergebung bleiben Verletzungen zurück. Und es bringt es auch nicht, diese Verletzungen Dritten und Vierten mitzuteilen. Das kann mal, wenn es der Partner erlaubt, hilfreich sein, in der Seelsorge sein Herz auszuschütten. Aber die Verletzungen müssen dort angesprochen werden, wo sie herkommen. Die Erfahrung mache ich in der Seelsorge also konstant. Da geht es nicht nur um die Ehebeziehung, auch in Bezug auf Schwiegereltern, Eltern, Kinder. Die Verletzungen müssen da angesprochen werden, wo sie herkommen, aber liebevoll. Wieder Betonung auf liebevoll. Und dann wird Heilung geschehen. Ja, für mich bedeutet wirklich Wachstum in der Ehe, wenn die Vergebung immer schneller erfolgt. Die Fehler werden uns immer wieder passieren. Unser Herz ist so verderbt, ja, und wir werden nicht besser. Wir müssen unser Fleisch, biblisch gesprochen, kreuzigen und in den Tod geben. Wir werden nicht besser. Aber ich finde es wirklich als Wachstum in der Ehe, wenn die Vergebung schneller erfolgt. Und da können Sie Ihr Wachstum kontrollieren. Wie schnell habe ich meinen Partner um Vergebung gebeten? Wie lange brauche ich noch, bis ich endlich das Entschuldige bitte über die Lippen bekomme? Da haben Sie selber ein Gradmesser für den Reifestand Ihrer Ehe. Und wie kostbar ist auch an der Stelle das gemeinsame Gebet. Dann gibt es noch die Kommunikation ohne Worte. Ein liebevoller Blick, ein sanftes Streicheln, Umarmen oder Zuzwinkern oder das zärtliche Berühren vertreiben Ängste und senden Botschaften der Treue und Annahme. An der Stelle möchte ich auch ein Prinzip weitergeben, das wir uns jetzt in den letzten Jahren angeeignet haben. Wir haben gesagt, wir wollen da, wo wir Schwachstellen in unserer Beziehung entdecken, da wollen wir uns ganz konkret Jahresziele setzen. So haben wir zum Beispiel im Jahr 1996 uns das Jahresziel gesetzt, nicht ohne einen zärtlichen Kuss einzuschlafen. Es soll nochmal ein herzliches Umarmen vor dem Einschlafen praktiziert werden, ein regelmäßiges. Wir haben einfach gemerkt, wir sind oft so K.O., das gemeinsame Gebet klappt gerade noch, aber dann sind wir müde und dann ist die Erschöpfung da. Aber wir haben einfach gemerkt, es ist so wohltuend, einfach und fördert die Harmonie. Und ich glaube, manche Ehefrau würde auch weniger Beruhigungsmittel brauchen, wenn sie von ihrem Ehemann vor dem Zubettgehen nochmal in die Arme genommen wird. 1997 haben wir uns als Jahresziel gesetzt, jeden Tag durch Wort und Geste dem Partner die Liebe zum Ausdruck zu bringen. Durch ein liebes Wort, durch eine Geste, ein konkretes Jahresziel, das wir uns vorgenommen haben. Und für 1998, das müsste ich meinen Mann sprechen lassen, haben wir uns vorgenommen, oder wir haben gemerkt, das ist noch ein Schwachpunkt in unserer Beziehung, einfach, dass ich eigentlich von meiner körperlichen Konstitution her schwächer veranlagt bin, auch nervlich schwächer veranlagt bin, und dass es mein Mann von seinem Elternhaus her, wo beide Elternteile sehr robust und tatkräftig und leistungsfähig sind bis ins hohe Alter, fällt es meinem Mann schwer, mit einer schwachen Person einfach gerade in der schwachen Phase richtig umzugehen. Da haben wir gemerkt, das sind dann immer so Reibungspunkte, wo meine Erwartungshaltung steigt und ich gerade in der Phase dann eher weniger bekomme als normal. Und da haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir uns das als Jahresziel für 1998, dass ich Wilfried Hilfestellung geben kann, vielleicht auch in schriftlicher Form ein paar Dinge aufschreibe, wie welches Verhalten für mich da hilfreich wäre, und dass Wilfried einfach bewusster an diesen Bereich denkt. Und so seht ihr einfach, wir können uns Jahresziele setzen, wir beten dann auch dafür, und so gibt es ein ständiges, kontinuierliches Wachstum in der Ehebeziehung. Der Inhalt des Gesprächs, ja, ich muss Ihnen sagen, wir brauchen Hilfsmittel. Wenn Sie einen Tag hinter sich haben und viel geleistet haben, die Kinder vielleicht Probleme gemacht haben, Sie einfach abgespannt sind, dann kann man sich nicht hinsetzen und plötzlich so sagen, so, und jetzt wollen wir tiefe Kommunikation betreiben. Das geht einfach nicht. Das wäre also wirklich von 0 auf 180. Ja. Und wir haben dann eben die Erfahrung gemacht, dass es eine große Hilfe ist, gemeinsam Ehebücher zu lesen. Wir machen das eben besonders oder eigentlich hauptsächlich an unserem Eheabend. Da liest einer dem anderen einen Abschnitt, eine Seite, ein halbes Kapitel vor, und dann reden wir über das Gelesene. Wie sieht es in unserer Ehe aus? Wo können wir Dinge noch verbessern? Wo müssen wir einander Versagen bekennen? Und so arbeiten wir praktisch ständig an unserer Ehebeziehung. Und auch viele kleine Füchse können dann da gefangen werden und Probleme aufgearbeitet werden. Ein zweites Hilfsmittel ist einfach, dass man sich gegenseitig Fragen stellt. Zum Beispiel, wenn du eine Sache nennen könntest, die dir an mir am meisten gefällt, was wäre das? Oder, worin liegt deiner Meinung nach meine größte Stärke? Oder, was kann ich dazu beitragen, dass du mehr Erfüllung erlebst? Oder, welche Sache in Bezug auf meine Persönlichkeit oder auf mein Verhalten macht dir gefühlsmäßig am meisten zu schaffen? Und wenn du etwas bei mir verändern könntest, was wäre das? Sie sehen, das sind Fragen, die nicht dann hier unten beim Informationsaustausch abgehandelt werden können. Da geht es dann um den Austausch der Gefühle, der Meinungen, der Gedanken und da geht es um Offenheit und Ehrlichkeit. Ja. Zum Schluss möchte ich noch eine Folie auflegen. Ich persönlich muss sagen, ich neige immer schneller dazu zu resignieren, wenn irgendwelche Probleme auftauchen in unserer Ehe. Und mein Mann hat den Satz geprägt, es gibt nur Flucht nach vorne. Und ja, und da ist mir das Bild oder das Gleichnis unseres Herrn in Matthäus 7, weiß eh da abgebildet, so wichtig geworden. Da heißt es, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Wenn der Herr Jesus in der Mitte einer Ehe ist, ja, der Herr in der Mitte und rechts und links zwei Egoisten, dann ist es trotzdem möglich, eine glückliche Ehe miteinander zu führen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Zum Schluss möchte ich noch ein Kommunikationskonzept vorstellen, das wir uns einmal erarbeitet haben, auch eher zu Beginn unserer Ehe. Sie bekommen das auch mit. Wir haben das kopiert. Auch die 10 Regeln des Streits sind da hinten drauf. So wie Sie es nicht machen sollen. Ja, aber wir haben uns einmal für einen Urlaub vorgenommen, über alle Bereiche unseres ehelichen Hauses zu kommunizieren. Und da haben wir angefangen, unsere ganze Wohnung aufzuteilen in Küche, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Hobbyraum, Arbeitszimmer und haben dann miteinander zuerst jeder für sich erarbeitet, wofür er dankbar ist in diesem Bereich. Und dann haben wir Verbesserungsvorschläge notiert und darüber haben wir uns dann ausgetauscht. Also auch eine Möglichkeit, alle Bereiche des Ehelebens, des Familienlebens mal durchzusprechen. Sie sehen, wir brauchen Hilfsmittel und wir brauchen uns dessen nicht zu schämen. Aber für mich wäre es schön, für uns wäre es schön, wenn auch dieser Vortrag dazu dient, dass Ihre Kommunikation auch neue Anregungen bekommen hat.